Und wir wollen jetzt gemeinsam still werden und ich lese aus Hebräer 13, den 8. und 9. Vers. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch verschiedenartige und fremde Lehren umhertreiben, denn es ist kein köstlich Ding, dass das Herz gefestigt wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen, von denen keinen Nutzen hatten, die sich darum kümmerten. Amen. Bruder Meisinger, Gottes Segen.
Noch einmal einen ganz lieben und herzlichen Gruß jetzt von hier vorne. Was ist das eigentlich, Advent? In Erwartung leben. Wer erwartet da eigentlich etwas, liebe Schwestern, liebe Brüder? Erwarten wir wirklich noch etwas? Oder sind wir schon so christlich sozialisiert, dass wir gar nichts mehr erwarten? Natürlich den schönen Baum, die Kugeln, was Gutes zu essen, hoffentlich ein schönes Geschenk. Also wehe, ihr kriegt keins, das wäre schade. Aber ist das alles? In Erwartung leben, das ist Advent, in Erwartung leben. Und jetzt schauen Sie einmal genau hin. Das Wort erwartet. E-R-W-A-R-T-E-T. Nehmen Sie es mal hinter R auseinander. Wer hat's? Er wartet. Können Sie das denken, dass nicht nur wir in Erwartung leben, sondern dass der lebendige Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, weil er wartet, dass wir unser Herz öffnen? Open your heart, öffne dein Herz. Mein Thema heute, das ganze Leben ganz. Das ganze Leben ganz. Da fährt ein kleiner Fiat 500, ach nein, nicht die Knutschkugel, die wir alle vielleicht vom Straßenverkehr her kennen. Das Ganze ist Jahrzehnte her. Da gab es schon mal einen Fiat 500. Wissen Sie, so ein Winzling. Der heutige Fiat 500 hat mindestens 1200 Kubikzentimeter. Als gelernter Autoschlosser kenne ich mich da aus. Aber ihr Lieben, der damalige hatte wirklich nur 500 Kubikzentimeter. 80 Kilometer Höchstgeschwindigkeit mit angelegten Ohren und Rückenwind. Zwei junge Leute sind mit diesem Fiat 500 auf der Autobahn unterwegs. Und das Motörchen macht einen solchen Krach, dass sie sich kaum unterhalten können. Und plötzlich ist es still auf der Autobahn. Der Motor steht. Der junge Mann ist ganz nervös hinterm Steuer. Er lenkt auf den Haltestreifen. Sie steigen aus, er macht die Klappe vorne auf. Ach du liebe Zeit, Sie haben Ihren Motor verloren. Ist schon peinlich, wenn der Motor nicht mehr da ist. Da kommt ein Mercedes 280 SEL, L steht für lang, und stellt sich davor. Ein eleganter Herr steigt aus, sagt, kann ich Ihnen helfen? Sagt der junge Mann, uns ist nicht mehr zu helfen, ich habe meinen Motor verloren. Da guckt er etwas kritisch in die offene Haube da vorne, geht nach hinten, die 2 Meter länger ist ja das Auto schon nicht, macht hinten die Haube auf und sagt, da ist Ihr Motor. Ist schon peinlich, wenn man gar nicht weiß, wo der Motor sitzt, der das Leben antreibt, liebe Schwestern und Brüder. Ach, sagt der elegante Herr, wissen Sie was, ich helfe Ihnen, ich habe ein Abschleppseil dabei. Er hängt das Abschleppseil an den Mercedes 280 SEL und an den kleinen Fiat 500. Sagt der junge Mann, aber bitte fahren Sie nicht zu schnell, nur fliegen ist schöner. Das sagt der elegante Herr, wenn es Ihnen zu schnell wird, huben Sie halt. Der macht den ersten Gang hinein, fährt heraus, das Fiatchen hängt hinten dran, mit 75 im ersten Gang. Geht gut, wunderbar, bis er im Spiegel einen weißen Porsche Targa Turbo herantoben sieht auf der Überholspur. Dann vergisst er die Welt, er haut den zweiten Gang hinein, der Porsche ist vorbei, unser Mercedes bei 130, er haut den dritten Gang hinein, 150, den vierten Gang hinein, 180, den fünften Gang hinein und dann geht die Jagd weiter. Da kommen zwei Polizisten im Polizeiauto auf der anderen Autobahnseite entlang. Den fällt der Unterkiefer runter und dann geht nur noch über Funk der Spruch, bitte sofort die Autobahn sperren, da kommen drei Verrückte. Vorneweg ein Porsche Targa Turbo, so mit etwa 280, 290 Kilometer. Hinterher ein Mercedes 280 SEL mit ungefähr 270 Kilometer. Dahinter ein Fiat 500, der hupt und will überholen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir unser einzigartiges Leben betrachten, Sie Ihres und ich meines, mit was würden Sie sich vergleichen? Mit einem Porsche Targa Turbo? Mit einem Mercedes 280 SEL? Oder doch eher mit einem Fiat 500? Ich vermute einmal, unter uns sitzt kein zukünftiger Nobelpreisträger und auch keine zukünftige Nobelpreisträgerin. Wahrscheinlich auch keine zweite Angela Merkel. Wahrscheinlich auch kein Friedrich Merz als Bundeskanzler, obwohl man da vielleicht demnächst die Chance hat, die Nachfolge anzutreten. Wenn man in die Politik reinschaut, weiß man überhaupt nicht mehr, wo man dran ist. Ach, liebe Schwestern und Brüder, nein, wir werden wahrscheinlich nicht bei den Großen dieser Welt verortet werden. Unser Leben gleicht eher einem Fiat 500 als einem Mercedes 280 SEL. Wissen Sie, schneller als wir denken, kommt unser kleiner Lebensmotor ins Stottern. Schneller als wir denken, stehen wir auf der Seitenspur des Lebens. Und schneller als wir denken, kommen sie dann, die prachtvollen Großen dieser Welt, stellen sich vor uns und wollen unser Leben wieder in Ordnung bringen. Schneller als wir denken, hängen wir von ihnen ab. Und wenn wir erst einmal von ihnen abhängen, können wir nicht mehr so schnell loskommen. Da hilft auch kein Hupen mehr. Sie verstehen jetzt das Bild, das ich Ihnen geben wollte zu dem Thema das ganze Leben ganz. Wir müssen Acht haben, wo unser Leben angedockt wird. Wer hat eigentlich das Sagen für Ihr und mein einzigartiges, wunderbares, kostbares Leben? Wer? Erstens, wir wollen leben. Hebräerbrief, 13. Kapitel, die Verse 8 und 9. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Wir wollen doch leben, oder? Sie nicht? Es ist doch das Natürlichste der Welt, dass wir leben wollen. Ein Mensch, der nicht mehr leben will, ein solcher Mensch muss sehr verzweifelt sein. Und dann kommt Jesus. in Erwartung leben. Advent. Dann kommt Jesus, verlässt die Unantastbarkeit des Himmels, kommt mitten hinein in dieses unser Leben. Und dann sagt Jesus, Leben, Leben, das gibt es nur bei mir. Jesus sagt, ich war im Anfang. Sie müssen einmal beobachten den Unterschied zwischen den ersten Worten der Schöpfungsberichte und den ersten Worten des Johannesevangeliums. In den Schöpfungsberichten heißt es noch am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ist auch so richtig. Aber dann schauen Sie mal ins Johannesevangelium. Im Anfang. Im Anfang, da war schon etwas, bevor alles geworden ist, was wir Menschen überhaupt mit unserem Verstand erkennen können. Im Anfang. Ich war im Anfang. Ich war schon da, sagte Jesus, bevor alles erst geworden ist. Als noch nichts gewesen ist, war ich schon da. Jesus sagt, der Gott, aus dem alles geworden ist, und ich, wir sind eins, wir sind eine Einheit, wir sind eine Person. Ich war im Vater anwesend, als Hunderte von Milliarden Galaxien entstanden sind. Ich war mittendrin, als diese Milchstraße unter Hunderten von Milliarden Milchstraßen entstand. Diese kleine Erde wurde von ein paar Worten meines Vaters herausgeboren. Jesus sagt, ich war mittendrin, ich war mittendrin. Ein ungeheurer energetischer himmlischer Strom liegt in den göttlichen Worten und es wacht. Es entstand, was entstanden ist. Es entstand diese wunderbare kleine Welt, dieser herrliche blaue Planet, der uns das Leben leben lässt. Jesus sagt, an jedem einzelnen Menschen, der ein Liebesbild eines liebenden Vaters im Himmel ist, bin ich beteiligt. Verstehen Sie? Das ist nicht Dogma, das ist eine Liebeserklärung an dich und an sie. Jesus sagt, ich bin mittendrin in deinem Leben, ob du es willst oder nicht, ich bin da. Annehmen musst du mich oder du kannst es auch sein lassen, aber ich bin da. Ich war gestern schon da, bevor alles geworden ist, was ist, und ich bin heute da und ich bin mitten in deinem Leben da. Er ist da. Wissen Sie, schön wäre es ja, wenn er jeden Tag am Fallschirm vom Himmel springen würde und wir würden ihn vor uns stehen sehen. Dann würden wir wahrscheinlich auf die Knie fallen. Aber ist da in seinem wunderbaren Heiligen Geist, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute, Minute deines Lebens. Ich bin da. Vergewissern Sie sich bitte in dieser Erwartungszeit des Advents ganz neu dieses Gedankens. Er ist da, mitten in unserem Leben. Jesus sagt einen Satz, der unser Leben verändert. Ich bin nicht nur da, ich bin für dich da. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich kenne Ihre Gedanken nicht. Ich kann nicht in Ihr Herz hineinschauen. Aber ich weiß, da ist jemand da, der das kann. Ob wir wollen oder nicht. Ob wir glauben oder nicht glauben. Die ganze Welt, die heute antritt und vom Glauben nichts mehr wissen will, er ist trotzdem da. Man kann ihn nicht herausleugnen aus seinem Leben, denn wenn er in Verbindung mit dem Vater, in Verbindung mit dem Heiligen Geist nicht mehr da wäre, bräche die gesamte Schöpfung in sich zusammen, dann wäre nichts mehr da. Naturwissenschaftlich kann ich Ihnen das jetzt nicht erklären, da reicht die Zeit nicht. Aber wenn man eine bestimmte Komponente aus dem Schöpfungsprozess Gottes herausziehen würde, ein einziges Gesetz bräche alles zusammen und man könnte in einem Fingerhut alle von uns in ihren Einzelteilchen, die da noch wären, unterbringen. Ich bin für dich da, sagt Jesus, und im Text steht, und derselbe auch in Ewigkeit. Schauen Sie, das ist großartig. Er ist ja nicht nur da, hier in unserem weltlichen Leben. Er ist auch da, wenn wir das Zeitliche segnen und die Ewigkeit erreichen. Wenn alles zu Ende ist, wenn auch Alexander vielleicht nur noch mit an die Schwelle treten kann des Grabes und uns tröstliche Worte hinterher ruft und den Anwesenden zuruft, dann ist Schluss. Wir können über die Linie nicht treten. Aber hinter der Linie ist schon wer. Er ist da. Ich bin da für dich. Was für ein Trost, liebe Schwestern und Brüder, zu wissen, wir fallen nicht einfach in eine Grube und werden verscharrt. Wir sind nicht in einem eiskalten Weltraum nur noch für ein paar Würmer übrig oder für den Brennofen, sondern so, wie wir sind, unser Wesen wird in neuer, unverwesentlicher Gestalt erleben. Er ist da. Und wir werden ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Wie viele Ideologien sind als Trugbilder zerstorben, liebe Freunde und Freundinnen. Denken Sie nur an Stalin und Hitler. Jetzt käme ich gerne zu Ihnen, aber das Mikro geht nicht mit, aber ich habe ja doch eine laute Stimme. Oder ist das wegen der Übertragung nicht
alles gut?
Liebe Schwestern und Brüder, überlegt doch mal, wie viele Ideologien haben den Menschen das Leben geraubt? Als ich 7 Jahre alt war, kam mein Vater aus russischer Kriegsgefangenschaft. So ein abgemagertes Skelett betrat unsere Wohnung. Und ich habe den ersten Satz, den ich mir wirklich behalten habe von meinem Vater, eben gut gemerkt. Ich bin für den Führer bis vor die Türme von Moskau gelaufen. Ich habe die Türme des Kremls im Feldstecher gesehen. Für was? Für was? Oder denken Sie an die Millionen Menschen in der DDR, die Honecker und seinen Genossen gefolgt sind, ihr Leben ihnen verschrieben haben, ihr Leben praktisch hineingeworfen haben in den Moloch DDR und am Ende feststellen mussten, da ist nur noch eine zerbrochene Mauer, da ist nichts geblieben. Das sind so offensichtliche Zeichen, liebe Schwestern und Brüder, wo Gott uns deutlich macht, hängt euer Leben nicht an irgendwelche Ideologien. Lasst es bei mir. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie viele Ideologien, fasse ich zusammen, haben die Menschen um das Leben gebracht. Die Jahre huschen dahin. In Kürze bin ich 86. Ich habe doch gerade noch unsere Zwillinge auf dem Arm geschaukelt. Heute sind sie 60. Das war doch gerade erst. Und die Älteren unter uns wissen das auch. Es ist. Und jede Minute, die wir irgendwo drangehängt haben, die verbraucht ist, sie kommt nicht mehr wieder. Hängen wir unser Leben an den Gott, der dann, wenn die Linie des Todes überschritten ist, immer noch da ist und wir dann für immer bei ihm sind. Am Ende wird sonst nichts bleiben. Und wenn ich diese Gedankenkreise zusammenfasse, dann sage ich Ihnen, was gestern möglich war, kann heute tödlich sein. Ich sehe ihn doch noch vor mir, den Stasi-Oberst. Als ich in Sonneberg in Thüringen im Zelt der deutschen Zeltmission direkt nach der Einheit, 14 Tage waren wir vor Ort, ich sehe ihn noch vor mir, wie er dasteht mit seinen 65 Jahren und sagt, alles kaputt, für nichts und wieder nichts gelebt. Was denn jetzt? Was gestern möglich war, kann heute tödlich sein. Sicher, wir müssen und wollen die Epoche, in der wir leben, gestalten. Das müssen wir. Wir leben nicht hier schon auf einer himmlischen Insel. Das ist auch wahr. Aber wo immer wir uns auf den Zeitgeist einlassen, wo immer das geschieht, brauchen wir eine stärkere Anbindung, ein stärkeres Abschleppseil. Denken Sie an den Fiat 500. Wir brauchen ein stärkeres Abschleppseil als irgendwelche kurzzeitigen Ideologien dieser Welt, sie uns bieten können. Wir brauchen die Anbindung an Gottes unendliche Wahrheit. Wir brauchen eine Wahrheit, die uns trägt und nicht nur eine Wahrheit, die scheinbar wahr ist für einen kurzen Zeitraum. Nur so verpufft unser Leben nicht sinnlos in einem eiskalten Weltall. Wenn der Geist Jesu sich mit unserem Geist verbindet, dann hinterlässt unser Leben Spuren in der Ewigkeit. Wenn unser Herz im Glauben fest wird, dann wird unser Leben kostbar und das wünsche ich Ihnen so sehr, dann wird Advent jetzt wirklich wahr in Ihrem Leben. Zweitens, wir werden leben. Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wer um die Zukunft weiß, dass da noch was kommt und nicht alles zu Ende ist, wenn der Bagger die Erde wieder zuschaufelt auf dem Friedhof. Wer um die Zukunft weiß, der kann ganz anders und getrost Gegenwart leben. Nicht die Gegenwart, in der wir leben gerade, garantiert uns die Zukunft. Nein, schauen Sie nur mal, einmal das Geld falsch angelegt. Ich weiß nicht, ob Sie sich in der Wirtschaftsgeschichte auskennen. Ich nenne als Beispiel nur Wirecard. Die Leute haben, weil viele Zinsen versprochen wurden, ihr Geld angelegt. Und am nächsten Tag war alles futsch. Da hat eine Generation gespart, Geld gegeben und am nächsten Tag, weil man sich verspekuliert hatte, war alles weg. Einmal zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort und die ganze Zukunft ist verspielt. Ich muss oft daran denken, liebe Schwestern und Brüder, dass ich eines Tages oben auf dem Dach des World Trade Centers in New York gestanden habe und den imposanten Eindruck genossen habe, dieser Millionenstadt vor mir liegend. 9/11, erinnern Sie sich noch? Als die Flugzeuge in die Türme rasten, da standen doch auch Menschen da oben und haben auf die Stadt heruntergeschaut. Von denen hat man nicht einmal mehr Atome gefunden. Was, wenn ich zu diesem Zeitpunkt da oben gestanden hätte? Liebe Schwestern und Brüder, wer um die Zukunft weiß, wer um die Zukunft, die Herrlichkeit Gottes wirklich weiß, als nicht nur dogmatische Theorie, sondern als ein Versprechen an sein eigenes Leben. Wer die um diese Zukunft weiß, der kann Gegenwart leben in aller Ruhe und Gelassenheit. Wer in der Zukunft verankert ist, der kann auch ohne Angst die Gegenwart leben, weil er weiß, diese Gegenwart ist auch in Gottes Händen geborgen. Wer in Jesus geborgen ist, wird leben, was auch kommen wird, wenn Sie bitte diesen Satz mitnehmen. Und das heißt nicht, wer in Jesu Händen geborgen ist, der lebt ewig und drei Tage und wird 108, wie Johannes Hesters. Nein, das kann noch mit 20 Jahren zu Ende sein. Wir haben es gerade in der Lebenswende erlebt, dass ein junger, gläubiger Christ an einem Hirnaneurysma bei der Operation vor 3 Tagen verstorben ist. Was hatten wir für Hoffnungen auf diesen jungen Menschen gesetzt? Was haben wir geglaubt, dass er noch alles bewirken wird? Und es war von einer Sekunde zur anderen aus. Nur, wir rechnen ja falsch. Wir meinen, 100 Jahre, das ist erstrebenswert. 100 Jahre, das wäre schon was. Na gut, ich möchte es ja auch gerne leben. Aber ihr lieben Schwestern und Brüder, ob 100 oder 20 Jahre, im Angesicht der Ewigkeit ist das alles nur ein Hauch. Ob 100 oder 20, es ist nur ein Hauch. Wichtig ist, wer von seinem Hier und Heute nicht das Ziel seines Lebens erwartet, wer sein Leben nicht mit dem überfrachtet, was das Leben gar nicht hergeben kann, wer sein Leben aus Gottes Hand nimmt, dieses Leben ist sinnvoll, ob es 20 Jahre oder 100 Jahre dauert. Wer die Zukunft fest im Blick hat, der wird jeden Tag als erfüllte Gegenwart erleben. Jeden Tag. Die Vergänglichkeit unseres Lebens verliert etwas von ihrem Schrecken. Unser Leben mündet ein in einen geöffneten Himmel. Und das finde ich unglaublich tröstlich. Also ehrlich, mir hat man doch auch schon gesagt, Sie haben ein Aneurysma, 52 Millimeter. Jetzt hat man genauer gemessen, es sind nur 48 Millimeter. Naja, ob das so ein großer Unterschied ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Liebe Schwestern und Brüder, soll ich jetzt auf das Aneurysma starren oder mich darüber freuen, dass ich heute Abend in der Gemeinde in Wächtersheim stehen darf? Ja, aber es ist ein unglaublicher Trost zu wissen, egal was in meinem Leben passiert, ich bin niemals alleine. Es ist Jesus, der mittendrin ist. Die Krippe von Bethlehem steht mitten in deinem Herz. Und dann sind wir getröstet, wenn wir das wissen. Wir gehen an seiner Hand durch dieses Leben, dann sind wir getröstet. Und dieser Trost macht uns Tag für Tag und jeden Tag zu geliebten Menschen. Drittens, wir werden Leben schenken, Vers 16. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Schauen Sie, liebe Schwestern und Brüder, wie mussten doch die Menschen, bevor Jesus zu seinen jüdischen Glaubensgefährten als Baby kam, im Stall von Bethlehem ankam, wie mussten sie die Menschen des alten Bundes sich doch den Himmel verdienen? Und wie viele Christen bis heute haben nicht begriffen, dass sie das gar nicht mehr müssen? Wir haben den Himmel geschenkt bekommen. Wir müssen ihn uns nicht verdienen. Aber in Israel war alles genau vorgeschrieben. Jedes Vergehen musste durch Opfer in Israel bereinigt werden. Das jüdische Volk brauchte eine riesige Tempelanlage. Hunderte von Priestern mussten im Schichtbetrieb ganze Viehherden auf dem Altar opfern. Es floss viel Blut, um Gott zufriedenzustellen. Lassen Sie uns das bitte heute Abend wirklich festhalten und dann haben Sie das Geheimnis von Weihnachten tatsächlich begriffen. Gott hat gar keinen Gefallen an diesen Opfern. Er nimmt sie in Kauf, weil wir Menschen sind, wie wir Menschen sind. Gott sieht das Herz eines Menschen an. Das lassen Sie sich bitte einmal auf der Zunge zergehen. Gott sieht dein Herz an, wie es in dir wirklich aussieht. Gott hat eine einzige Frage, liebe Schwestern und Brüder, eine einzige. Gehörst du zu mir oder nicht? Als Jesus auf Golgatha starb, und vergessen Sie bitte nicht, dass die Krippe von Bethlehem direkt unter dem Kreuz von Golgatha steht. Zwischen Bethlehem und Jerusalem sind nur 10 Kilometer Luftlinie. Verehrte liebe Schwestern und Brüder, als Jesus auf Golgatha stirbt, stellt Gott die Welt auf den Kopf. In Jesus übernimmt Gott selbst die Lasten deines, meines und ihres Lebens. Ja, gibt es denn etwas Schöneres? Und keiner von uns hat immer nur gute Gedanken, keiner von uns hat immer nur gute Taten getan, keiner ist immer nur gute Wege gegangen. Er übernimmt die Lasten deines und meines Lebens. Mit seinem unschuldigen Sterben am Kreuz, mit seinem letzten Ruf, es ist vollbracht, mit diesem verzweifelten Schrei, opfert Jesus sich für sie, für dich und für mich. Und damit ist unser Verhältnis zu Gott wieder geklärt. Es bleibt Gottes Erbarmen über unserem Leben. Und nun kommt es. Lehnen wir uns nicht zu tief zurück. Als von Gott unendlich Geliebte, hören Sie das bitte, dürfen wir Liebe weiter schenken. Das ist unser Auftrag. Der Hunger von Milliarden Menschen macht uns nicht mehr gleichgültig. Die Kriege dieser Welt sind für uns nicht einfach Schicksal, sie sind ein Skandalon. Das Verheizen junger Menschen durch die Drogenmafia treibt uns den Zorn ins Gesicht. Die Einsamkeit, und jetzt kommen wir näher, merken Sie es? Die Kriege dieser Welt verhindern Sie und ich nicht. Wir können nur beten. Für den Hunger können wir das eine oder andere spenden. Persönlich ist mein ganzes Leben die letzten Jahrzehnte darauf angelegt, der Drogenmafia die Leute aus den Händen zu reißen, bis zum heutigen Tag. Aber eines können wir alle, die Einsamkeit von vielen Mitmenschen um uns herum im Blick zu behalten und nicht gleichgültig wegzuschauen. Die Bibel fordert uns eindeutig hier auf, lasst uns Gutes tun. Steht hier. Nicht, wenn du mal Lust hast, gib mal 10 Euro, sondern lasst uns Gutes tun. Und zwar jeder an der Stelle, wo er gefragt ist. Schauen Sie, auch das, da möchte ich Ihnen die Angst jetzt nehmen. Nicht jeder kann und soll, muss alles tun. Sie müssen nicht im Bahnhofsviertel von Frankfurt Drogenabhängige aus dem Sumpf ziehen. Es sei denn, Gott beauftragt Sie damit. Aber ob Ihre Nachbarin unglücklich ist, einsam ist, der Witwer in ihrer Nähe nicht mehr ein- noch ausweist, der Demenzkranke ein Lächeln brauchte und eine helfende Hand. Das kann und muss uns umtreiben. Nicht jeder kann, soll und muss alles tun. Aber jeder von uns, der sich anbinden lässt an das Geheimnis der Ewigkeit, jeder von uns, der das tut, bekommt Augen, die was taugen. Gottes Geist, der Geist Jesu ist, wird uns zeigen, wer unsere Hilfe braucht. Wissen Sie, was wir bekommen? Wir bekommen Augen der Liebe, Augen der Nächstenliebe. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hängen wir unser Herz nicht an Dinge, die vergehen. Jede Liebe, die wir geliebt haben, hinterlässt Spuren in der Ewigkeit. Und ich sage Ihnen das, Leben wird es geben vor dem Tod. Bevor wir sterben, wird Leben stattfinden. Die Frage ist nur, hängt es an einem Mercedes 280 SEL oder an wem? Für jeden von uns wird es ein gedrückt und gerütteltes Maß von Leben geben, für jeden von uns. Und dann kommt der letzte Satz. Leben wird es geben, einen ganzen Himmel lang. Und darauf wollen wir uns freuen, ihr lieben Schwestern und Brüder. Wissen Sie, Paul Deitenbeck, das ist der heimliche Bischof des Pietismus im letzten Jahrhundert gewesen, war mein väterlicher Freund. Mancher kennt den Namen vielleicht noch. Pastor Paul Deitenbeck hat 6 Wochen vor seinem Tod mich an die Tür gebracht. Wir wussten beide nicht, dass es unsere letzte Begegnung ist. Dann hat er gesagt, Friedrich, ich freue mich auf den Himmel, aber ich bin noch jeden Tag gerne hier. Sehen Sie, das ist die Synthese. An Gott, an Christus, an den Heiligen Geist angebunden. Freuen wir uns über jeden Tag, den wir noch hier sind und haben keine Angst vor dem, was kommt, denn das wird ein geöffneter Himmel sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Einen herzlichen Advent.